habe es vorhin schon angetönt. Der Predigtext heute geht es darum, wie Jesus über Sünde redet, respektive wie Jesus mit Sünde umgeht. Miriam liest uns den Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Verse 2 bis 11.
Am frühen Morgen war er wieder im Tempel und das ganze Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Du nun, was sagst du dazu? Dies sagten sie, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie einen Grund hätten, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie immer wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Sie aber hörten es und entfernten sich, einer nach dem anderen, die Ältesten voran, und er blieb allein zurück mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie? Hat keiner dich verurteilt? Sie sagte: Keiner, Herr. Da sprach Jesus: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.
Wir antworten auf Gottes Wort und singen von seiner Barmherzigkeit mit dem Lied «Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld». Es wird da vorne projiziert.
Thank you.
Liebe Gemeinde, was meint ihr? Sollten wir unter Christinnen und Christen in unserer Kirchgemeinde mehr über Sünde reden? Oder weniger? Mehr vielleicht, weil es vermutlich für die einen oder anderen von uns eine Realität ist, dass ein Fehler, den wir gemacht haben, dass unser Verhalten, das böse oder lieblos war, ans Licht kommt. Dass man mit dem Finger auf uns zeigt, dass wir uns schämen, schuldig fühlen, dass wir etwas nicht rückgängig machen können, so sehr wir es vielleicht auch bedauern. Vielleicht kennen wir die Verachtung, wenn wir ertappt werden. Möglicherweise verurteilt uns unser innerer Ankläger und ab und zu kommt es vor, dass das Urteil auch ganz gnadenlos von außen kommt. Vielleicht sollte man aber auch mehr über Sünde reden, weil es möglicherweise für die einen oder anderen von uns eine Realität ist, also eigentlich hoffe ich für alle, dass Sünde, Schuld, Verachtung und Fehler vergeben werden. Von Menschen und von Gott und unser ein Erleben von dieser Barmherzigkeit freisetzt, ermutigt, ein total neues Lebensgefühl gibt, wo wir eine Zukunft sehen, wo wir erlöst werden. Weil ohne zu wissen, was Sünde ist, was Sünde anrichtet, können wir Barmherzigkeit und Gnade ja kaum verstehen. Aber ist nicht genau das ein Grund, dass wir Christinnen und Christen weniger sollten über Sünde reden? Weil die Sünde hat ja keine Macht mehr über uns und in unserem Leben. Der mit Schuld und Sünde umgehen kann, der Einzige, nämlich Gott, hat sich am Kreuz und mit der Auferstehung darum gekümmert. Warum also noch darüber reden, am Negativen und am Bösen, das Christus überwunden hat, überhaupt noch umgehen? Vielleicht sollte man wirklich auch weniger über Sünde reden, weil, nicht weil es falsch wäre, aber weil es nicht das ist, was wirklich zählt, weil es nicht das ist, was wir im Herz und im Kopf behalten sollten. Mehr Liebe, mehr Barmherzigkeit und mehr Gnade, das soll Raum bekommen. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen Verurteilen und Vergehen, zwischen Sünde und Gnade, Finsternis und Licht, Gottes Reich und dieser Welt. Und genau darauf zielen die Pharisäer und die Schriftgelehrten ab, wenn sie Jesus eine Frage stellen, die ihn in ein Dilemma bringen sollte. Sollte die Sünde von dieser Frau das letzte Wort haben? Oder das Erbarmen von Gott, wo Jesus verkündet? Nimmt Jesus die Sünde nicht ernst und damit Gottes Gebot nicht, dann hätten sie etwas gegen ihn in der Hand. Lädt er zu, dass die Frau umgebracht wird, dann wäre klar, dass er zwar wunderschön von Vergebung und Gnade kann predigen kann, sich aber doch nichts ändert. Mit so solchen Hintergedanken kommen also die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu Jesus und sagen, Jesus, wir müssen einmal über Sünde reden. Und ich stelle mir vor, wie Jesus auf den Stockzeug grinset hat und gemeint hat, klar doch, machen wir. Ich glaube, wer Jesus kennt, wer die Evangelien ein bisschen im Kopf hat, für den ist die Situation in unserem Bibeltext schnell verständlich. Ja, es geht um Sünde. Aber längstens nicht nur um die, die so offensichtlich ist, wie die von der Frau. Der Bibeltext sagt, sie sei in flagranti beim Ehebruch ertappt worden. Das ist Sünde und das verdient nach dem geltenden Gesetz Todesstrafe. Übrigens für beide Partner, die involviert sind. Viele von unseren deutschen Bibelübersetzungen, und das ärgert mich manchmal ein bisschen, geben dem Abschnitt drum eine Überschrift wie Jesus und die Ehebrecherin, Oder Jesus vergibt der Ehebrecherin. Die Frau wird definiert als Ehebrecherin. Ihre Sünde definiert sie. Ich habe das Gefühl, sie klebt an ihr noch fast 2000 später in den Titeln, die die Bibelredaktoren bei ihren Ausgaben über den Text setzen. Und das, obwohl Jesus sie nicht verurteilt hat. Im Predigttext selber heisst es, es sei eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Es sei eine Frau, die in der Mitte steht und Jesus spricht sie einfach mit Frau an. Dabei steht es überhaupt nicht zur Debatte, dass sie gesündigt hat. Ehebruch ist Sünde, daran ändert auch Jesus nichts. Er tut nicht so, wie wenn es keine Sünde wäre. Er sagt auch nicht, das ist jetzt nicht so schlimm, das hast du sicher nicht böse gemeint. Die Sünde ist eine Realität in dieser Geschichte. Sie ist eine Realität im Leben von dieser Frau. Die ganze Szene ist aufgebaut wie eine Gerichtsverhandlung damals. Da hat es Ankläger. Es braucht einen Richter und jemanden, der das Urteil vollstreckt. Alles passiert im Tempel, an dem Ort, wo Gott angebetet wird. Der Gott, der keine Sünde in seiner Nähe duldet. Der Gott, der Richter über das ganze Universum ist. Alles passt, außer dass Jesus sich nicht auf den Showprozess einlässt. Anstatt Richter zu sein, grüppelt er am Boden ab und schreibt mit den Fingern etwas in Staub. Was? Das wissen wir nicht. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig für unser Verständnis. So wie ich mir die Szene vorstelle, passieren zwei Sachen. Erstens, und da dünkt es mich, da verhaltet sich Jesus bereits unglaublich barmherzig. Durch das, dass Jesus etwas macht, was niemand erwartet, sind alle Blicke in dem Moment auf ihn gerichtet. Niemand mehr schaut auf die Frau. Alle schauen auf Jesus, der da am Boden grüppelt und irgendetwas in Staub schreibt. Niemand mehr schaut auf sie, klagt sie an, wie wenn sie nicht selber wüsste oder wenigstens gemerkt hätte, dass ihr Verhalten falsch war. Zweitens, und vielleicht ist auch das ein Zeichen von Gottes Barmherzigkeit. Wenn Jesus runtergerüppelt, nimmt er Tempo raus. Er zwingt alle dazu, einen Moment innezuhalten. Und das braucht es vermutlich, um seine Aussage, seine Frage oder Anfrage an die Pharisäer und die Schriftgelehrten überhaupt zu hören. Dass die Ruhm bekommt, die Aussage, weil die hat es in sich. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Ich weiss nicht, wie lang das die Selbstprüfungsphase gegangen ist, wie lang das die Pharisäer und die Schriftgelehrten gebraucht haben, um eine Antwort auf die Frage zu finden, ob sie jetzt ohne Sünde sagen. Aber auf jeden Fall verschwindet einer nach dem anderen, bis kein Ankläger mehr da ist. Und so ist die Gerichtsverhandlung vorbei. Kein Ankläger. Und auch Jesus übernimmt die Rolle vom Ankläger nicht und schon gar nicht die von dem, der verurteilt oder das Urteil vollstreckt. Für das ist er gar nicht auf die Welt gekommen. Das Johannesevangelium macht das ganz deutlich, wenn Jesus im berühmten Gespräch mit dem Nikodemus am Anfang vom Evangelium im 3. Kapitel sagt, und das sind ganz bekannte Verse, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Niemand also, außer nach biblischem Zeugnis Jesus, ist ohne Sünde. Und darum hat niemand an dem Tag im Tempel einen Stein können rühren. Ist das also die Botschaft von dem Bibeltext? Wir alle sind Sünderinnen und Sünder. Darum haben wir kein Recht, über andere zu urteilen oder sie zu verurteilen und schon gar nicht das Urteil zu vollstrecken. Keine angenehme Botschaft, aber ja, wahr. Ich glaube aber, wenn wir noch ein bisschen mehr als das mitnehmen, noch ein bisschen mehr in den Text hineingehen und versuchen herauszufinden, ja, wie geht Jesus denn mit der Sünde um, hilft uns das in unserem eigenen Umgang. Wenn wir konfrontiert werden mit Situationen, wo Sünde da ist. Was ist überhaupt Sünde? Es sind tausende Bücher darüber geschrieben worden. Sprengt den Rahmen von dieser Predigt und doch versuche ich ein paar Aspekte zu skizzieren. Im Predigttext selber, im Kontext der Evangelien, wird deutlich, dass Sünde mehr ist als nur ein falsches Verhalten, eine böse Tat oder der Bruch von einem Gesetz. Ich glaube, für Jesus sündigen die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch gerade in dem Moment im Tempel, wo sie doch alles ganz gesetzeskonform machen. Sünde ist manchmal auch ein Denkmuster oder eine Haltung. Wer sich zum Richter oder zur Richterin macht, anstatt im Tempel vor Gott und seiner Allmacht in Ehrfurcht zu staunen, der hat irgendwie den falschen Fokus. Er oder sie muss den Stein, der verurteilt, loslassen. Wer meint, ein so äußerlich sichtbares sündiges Verhalten sei schlimmer als fehlende Barmherzigkeit oder der Bruch von der gebotenen Liebe, der verfehlt den Kern der Botschaft. Sie oder er muss den Stein, der verurteilt, loslassen. Wer womöglich Gottes Wort braucht, um andere zu verurteilen, anstatt zuerst in sein eigenes Leben hineinzureden, der missbraucht es. Er oder sie muss den Stein, der verurteilt, loslassen. Und wer anstatt dankbar zu sein über Gottes Liebe und Gnade schnell möchte verurteilen, möchte Richter und Henker sein, der liegt einfach falsch. Sie oder er muss den Stein, der verurteilt, loslassen. Jetzt haben wir auf den Predigttext fokussiert. Gehen wir ein bisschen weiter ins Johannesevangelium. Im Johannesevangelium wird die Sünde nicht nur als böse oder gesetzeswidrige Tat definiert, sondern als ein grundsätzliches Nicht-Glauben an Jesus. Jesus ist das Licht, das ist so typisch Johannesevangelium, wird immer wieder gesagt, und wer sich nicht an dem Jesus, an dem Licht orientiert, ihm vertraut, sich von ihm prägen und leiten, der ist im Dunkeln. Wer sich nicht darauf einlassen oder vor allem will einlassen, dass Gott den Menschen in Jesus als Retter möchte begegnen, wer die Gnade und die Barmherzigkeit von Gott und das Neue, das mit Jesus in die Welt kommt, nicht annehmen will, wer findet, Gott müsse doch anders sein, der sündigt. Wo Hartherzigkeit sich nicht von der Barmherzigkeit von Jesus berühren lässt, verfehlen wir das Ziel, wo Gott uns dazu geschaffen hat und dazu befreien möchte. Eine moderne Definition von Sünde bringt es, so dunkel mich, nochmal auf den Punkt. Wir Menschen sind, so die ganze Bibel, als Beziehungswesen denkt. Eine Beziehung zu Gott, eine ganz enge Beziehung zu Gott, wie die Reben und Weinstock zusammen verwachsen sind, und in Beziehung zueinander, nach dem Johannes, verbunden durch die gleiche Liebe, die Jesus hatte. Und weil wir also alle Beziehungswesen sind, könnte man Sünde auch so definieren. Überall dort, wo die Beziehung zu mir selber, zu anderen Menschen und zu Gott wider besseren Wissens eine zerstörerische Dynamik annimmt, geschieht Sünde. Nicht meine Definition, sondern die vom Bischof Felix Gmür, abgedruckt im Pfarrblatt vor ein paar Wochen. Das tönt sehr nach den Pharisäern und Schriftgelehrten. Es tönt sehr nach der Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Es tönt sehr nach Mensch. Es tönt sehr nach mir. Wenn es uns also mit dieser Definition nicht unbedingt besser geht, sind wir in guter Gesellschaft. Weil Sünde fühlt sich nicht gut an, die eigene Sündhaftigkeit zu sehen, auch nicht. Und so tun wir irgendwie die Pharisäer und die Schriftgelehrten in unserem Predigttext fast ein bisschen leid. Weil sie gehen nämlich, bevor sie sehen, wie Jesus mit der Sünde umgeht, er ist der Einzige, der das kann. Jesus sieht die Frau und nicht die Ehebrecherin. Er sieht den Mensch hinter der Sünde. Er sieht die Last, die diese Sünde der Frau auferlegt. Und er treibt sie, theologisch ausgedrückt, als Lamm Gottes aus dieser Welt. Er verurteilt nicht. Ich glaube, Jesus macht keine Unterscheidung zwischen schlimmerer und weniger schlimmer Sünde, zwischen offensichtlicher und verborgener. Ich glaube, er sieht Sünde als das, was uns Menschen unfrei macht, was uns eine Last auflegt, was Beziehungen in allen Dimensionen kaputt und schwierig macht und die Sicht und die Sicht, das zu sehen, weckt in Jesus innen Barmherzigkeit und Gnade. Auch ich verurteile dich nicht, sagt er. Und wie so häufig in den Evangelien prallen Jesus und die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch in diesem Text aneinander. Seine Authentizität, die durch die Verbundenheit mit seinem Vater kommt, prallt aufs Heuchlerische von innen. Seine Barmherzigkeit kollidiert mit ihrer Hartherzigkeit. Jesus, sein Umgang mit Sünde wird am Kreuz deutlich. Jesus erlöst von Schuld, Verachtung, Selbstzweifel und Hass. Sie sind nicht das, was bleibt, sie sind nicht das, was sollen prägen und prägen dürfen. Sie haben nicht das letzte Wort. Die Vergangenheit der Frau und in dem Sinn auch ihre Sünde, die wird nicht ausgelöscht, aber sie wird erlöst. Sie hat keine Macht mehr, sich klein zu machen und ihr Leben weiter kaputt zu machen. Sie wird durch Jesus aus der Spirale von Selbstverachtung und Verachtung der anderen, wo sie am liebsten den Tod möchten sehen, befreit. Wo Jesus seinen Umgang mit Sünde in unser Leben hineinspielt, dort verändert wir uns. Wie das aussieht und wie sich das anfühlt, haben wir da in den Vorbereitungen lange überlegt, mir fehlen dafür die Worte. Es ist so persönlich. Aber ich glaube, wir können es uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn wir uns nochmal am Predigttext zuwenden. Denken wir an die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. An die Verachtung, die sie gespürt hat. An die Scham und Schuldgefühl, an ihre Ausflucht vielleicht und an ihren Blick auf die Steine in den Händen der anderen. Und stellen wir sie uns vor. Ihre Gedanken und ihre Gefühle, wo Jesus sie anspricht, sie nicht verurteilt, ihr eine Zukunft gibt, eine ohne Sünde, eine Zukunft, die sie bereits verloren glaubt.